basketbol lan. Bruno, ich schlag den Ball lang.
Bruder, schlag den Ball lang. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Langer Hafer Podcast mit meinem Dickerchen natürlich wieder.
Ja, erstmal sorry für letzte Woche. Ich entschuldige mich für Dosso.
Danke, das ist nett.
Der krankheitsbedingt leider absagen musste. Und das in einer so wichtigen Phase der Saison. Wir hätten über so viele schöne Dinge sprechen können.
Hatte ich keinen Bock drauf.
Über die wir natürlich heute trotzdem sprechen wollen. Aber das geht dann. Man kann natürlich nicht zwei Folgen in eine packen.
Das stimmt.
Dementsprechend, ja, heute die letzte Folge vor dem Saisonfinale. Nächstes Mal wissen wir, was passiert ist. Natürlich ausgenommen der Relegation. Aber lass uns ja erstmal über die wichtigen Themen reden. Wie war es denn am Montag? Hast du es gut verkraftet?
Du meinst jetzt das Cottbus-Wochenende oder was?
Ja.
Ja, das habe ich nur semi verkraftet, bin ich ehrlich, weil die ist ja jetzt nicht so, dass ich dadurch weniger Anspannung habe. Man hat ja den Traum nur weiter aufrechterhalten. Dieses 2-1 war natürlich nicht nur Gold wert, sondern einfach, ja, das bringt ja auch schon wieder mehr Anspannung, weil jetzt hast du definitiv es zum Greifen nah, den Aufstieg. Und jetzt kommt nur ein Spieltag. Wenn du da gewinnst oder in manchen Konstellationen unentschieden spielst, dann bist du zweite Liga. Das ist ja alles noch ein Fiebertraum.
Vor allem, wir haben es ja zusammen gesehen, kann man ja sagen. Ne? Wir haben ja das letzte Spiel jetzt zusammengeguckt. Und das war echt spannend, obwohl es kein gutes Fußballspiel war. Nee. Und was ich mitkriege ist, meine Cottbusser ist man ja in Berlin, also ist jetzt nicht jeder Zweite, sagen wir es mal so. Man wird schon oft angesprochen jetzt, ne, aufs Saisonfinale.
Definitiv. Also auf Arbeit renne ich ja immer schön stolz mit meiner roten Cottbus-Tasse rum, ist ja klar. Flagge bekennen.
Ja.
Und am Kaffeeautomat, wo ich ja recht selten bin, muss ich natürlich betonen, da werde ich dann schon.
Weil du meistens einen Kakao ziehst oder was?
Ja, genau. Da war ich schlafe im Büro.
Ist doch kein Kaffee mehr, ne?
Nee, das stimmt. Da wird man wirklich oft angesprochen, ey, jetzt und gewonnen gegen Wiesbaden. Also die Leute wissen dann auch, gegen wen Cottbus gespielt hat und dass es jetzt wirklich um den Aufstieg geht. Von teilweise Ur-Berliner und welche, die noch nicht mal wissen, wo auf der Landkarte Cottbus ist. Also es ist super interessant für den Verein und für die Stadt, ist das, glaube ich, gerade echt der Spotlight und tut der ganzen Sache auch gut. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ob das Tolga war oder Wollitz. wenn man jetzt sogar den Aufstieg schaffen würde, das würde, glaube ich, dem ganzen Verein, was auch wieder diese Außendarstellung, die Bekanntheitsgrad richtig, richtig gut tun. Da kommen alte Gefühle wieder hoch, kann man ja mal so sagen.
Ja, das ist natürlich, also du bist natürlich in der zweiten Liga ganz, ganz anders im Fokus als noch in der dritten Liga. In der zweiten Liga ist schon einfach eine Liga, über die man ständig redet. Einfach auch, weil es natürlich nochmal andere Gegner sind. Du hast Hertha in der Liga, du hast Dresden in der Liga, also auch so Ostderbys ein paar, Magdeburg nicht zu vergessen.
Ja.
Ganz anderer Fokus, ganz andere finanzielle Möglichkeiten, deswegen da. Hatten auf einmal Cottbus auf der Karte jetzt, wo es wirklich klappen könnte. Aber lass uns über den Aufstiegskampf der dritten Liga noch später sprechen. Mhm. Ich würde einfach nochmal deine Reaktion
anfangen. Gefühlslage, sage ich in einem Satz, maximal angespannt. Man freut sich irgendwie auf den Samstag, aber man hat auch maximal Angst davor. Also das spitzt sich gerade zu. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, wenn die Woche vorbei ist.
Denkst du also täglich oft dran?
Ja.
An das Spiel am Samstag?
Täglich oft und mehrfach.
Und also das ist schon so, dass es immer wieder im Kopf ist. Am Samstag ist Spiel.
Absolut, absolut. Das kann ich nicht anders bestätigen. Das ist wirklich mehrfach am Tag und du gehst die Szenarien im Kopf durch und es gibt ein Szenario, da hast du maximal Angst vor und das willst du nicht. und ich weiß gar nicht, wie gläubig ich geworden bin in den letzten Wochen. Es gibt viele Stoßgebete, die Richtung Fußballgott da hochgehen. Also das ist wirklich. Das habe ich, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal sowas gemacht habe. Ich glaube, das ist 20 Jahre her oder so.
Krass, da sieht man mal, was das auslöst, ne? Nicht nur bei dir sicherlich. Es fahren ja auch viele mit nach Regensburg jetzt am Wochenende.
Ja.
Aber lass uns trotzdem noch mal in die erste Liga schauen. Es gibt noch ein paar. Ja, die Gemengelage ist so, dass es noch ein paar Entscheidungen zu treffen gibt. Wir müssen über alle mal ganz kurz reden. Da wäre zum einen jetzt der letzte Champions League Platz, der zu vergeben ist. Und da hatten wir immer mal wieder drüber geredet in den letzten Folgen.
Ja.
Ich glaube, dass Leipzig durch ist. Darauf hatten wir uns irgendwann festgelegt, nachdem wir sie aber auch schon rausgeredet haben und alles. Also das war ja wirklich wild dieses Jahr. Leipzig hat es aber mit einem guten Endspurt hingekriegt, haben jetzt auch wieder gegen Pauli gewonnen. Stuttgart hat einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren gegen Bayer Leverkusen. Da sah es allerdings nach einer Minute schon eher nach einer Heimniederlage aus, beziehungsweise, um es mal nicht zu dramatisieren, es war ein denkbar schlechter Auftakt in das Spiel. Haben wir sofort 1-0 hinten gelegen. Aber ziehen das Ding mit 3-1, sind dann auch deftige Worte geflogen von Robert Andrich. In Richtung seiner eigenen Mannschaft, dass da irgendwie ja so ein bisschen in Richtung Team Spirit, Einheit geht, dass die da nicht so richtig ein gutes Team im Moment auf den Platz stellen, was den Zusammenhalt betrifft. Und da jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht, konnte man raushören. Jedenfalls Stuttgart mit einem riesigen Big Point, 61 Punkte, 3 vor Leverkusen. Leverkusen wirklich nur noch mit Außenseiterchancen, schaffen nur noch die Champions League Qualifikation, wenn Stuttgart und Hoffenheim verlieren sollten, bei einem eigenen Sieg am letzten Spieltag. Und Stuttgart im Moment punktgleich mit Hoffenheim auf Platz 4 aufgrund einer 5 Tore besseren Tordifferenz. Das heißt also, klar, kann Hoffenheim das noch schaffen, aber bei einem Stuttgarter Sieg müsste Hoffenheim einen unfassbaren Kantersieg hinhauen. Also müssten dann 7 Stück oder so machen. Das wird nichts. Das heißt, sie sind auch darauf angewiesen, dass Stuttgart nicht gewinnt. Jetzt schauen wir uns mal den nächsten Spieltag an. Wir haben Hoffenheim in Mönchengladbach, Stuttgart in Frankfurt, Leverkusen zu Hause gegen Hamburg. Was glaubst du? Oder was ist überhaupt deine Einschätzung zu der Gemengelage? Also,
ich habe ja beim letzten Podcast ja gesagt, Stuttgart wird die letzten 3 Spiele gewinnen, 9 Punkte rausholen. Das hat ja jetzt nicht ganz geklappt. Gegen Hoffenheim war es ja dann in Anführungsstrichen nur ein Unentschieden. Ja. Jetzt hat man natürlich, wie du gerade gesagt hast, die Big Points gegen Leverkusen geholt. Jetzt kommt Frankfurt. Und Frankfurt ist dieses Jahr für mich einfach keine Gefahr. Da ist, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie eine tote Mannschaft, obwohl da weitaus mehr gehen könnte. Ich glaube, Stuttgart wird das Ding ziehen und ich bleib dabei. Ich bleib bei meinem Call vom letzten Podcast, dass Stuttgart das Ding ziehen wird und dann auf Platz 4 die Saison beenden wird. Da bin ich schon sehr überzeugt. Die machen gerade die beste Form, die sind im Pokalfinale, die haben ganz viel Selbstvertrauen, die haben jetzt noch eine breitere Brust durch das Spiel gegen Leverkusen. Also da muss schon viel passieren, dass du das jetzt nochmal herschenkst, weil ja quasi Matchball ja bei Stuttgart liegt durch das etwas bessere Torverhältnis. Ja, Stuttgart zieht das. Das wird ein Auswärtssieg in Frankfurt und dann trudelst du da auf Platz 4 ein.
Ja, du hast Frankfurt angesprochen, da kriselt es ja auch ein bisschen. Ne? Wir hatten ja, oder wir haben ja noch die Pressekonferenz von Riera so ein bisschen im Ohr, wo er darüber gesprochen hat, dass er wohl mit dem, ich sag mal, mit der Journalie nicht ganz zufrieden ist im Frankfurter Raum. Wie hast du das mitbekommen?
Ja, also Frankfurt, ich weiß auch nicht, was da los ist. Da muss ja wirklich einiges im Argen sein, weil in den letzten Tagen, Wochen ist ja da echt viel Scheiße hochgeholt worden. Ne, also da die ich glaube Bildreporter war das ja, die ja da so ein paar Storys aus der Frankfurter Mannschaft aufs Papier gebracht hat. Solche Themen wie der Trainer spricht nicht mit Burkhardt, der lässt nur über einen Co-Trainer reden, weil der Körperfettanteil wohl zu hoch sein soll und Burkhardt selber denkt sich, hä, wie jetzt, verstehe ich jetzt nicht, ich fühle mich fitter denn je. Und all so eine Themen, also da sollen es 2 Lager geben im Team und das soll halt alles die regionale Bildzeitung und noch ein paar andere Blätter an sich gebracht haben. Und dann ist halt Riera bei der Pressekonferenz irgendwie der Arsch geplatzt und hat da erstmal Laudatio gehalten, wer hier Frankfurt nicht liebt und wer ja nicht ordentlich Journalismus betreibt, der braucht hier auch nicht mehr herkommen und die sollen aufhören, so eine Lügen zu verbreiten. Ich finde, war ein super beschämender Auftritt von ihm. Also selbst wenn an der Sache nur irgendwie was dran ist, musst du dich irgendwie besser im Griff haben, also maximal unprofessionell. Und zeigt aber auch, glaube ich, so das Problem gerade bei Frankfurt. Ne? Also das ist ja, ich weiß noch, am Anfang der Saison habe ich gesagt, das wird die große Überraschung. Irgendwie stimmt das auch, aber im negativen Sinne jetzt. Ich glaube, Riera wird diese Saison beenden und dann werden wir ihn nicht mehr wiedersehen in der Bundesliga. Hm. Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Ist interessant, weil ich erinnere mich, dass ich, das hatte ich auch hier im Podcast gesagt, ich hatte, mir ist noch dieser Podcast von Martin Harnik und Max Kruse in den Ohren, wo Max Kruse gesagt hat, das ist ein ganz schwieriger Charakter, er hofft, er scheitert. Der ist ja dann, der nimmt ja da auch kein Blatt vor den Mund. Und er soll Recht behalten. Ich glaube, das ist genauso wie du. Ich glaube auch, dass er jetzt nach der Saison gesagt bekommen wird, dass das nicht weitergeht über den Sommer hinaus. Und ich finde auch interessant, also nicht nur sportlich hat er ja offensichtlich nicht viel zu bieten, hat sich in einer rasenden Geschwindigkeit es geschafft, mit der Mannschaft komplett zu verscherzen. Und gleichzeitig finde ich, dass, ich meine, das ist ein ehemaliger Profi, der hat bei Liverpool gespielt, der ist international erfahren und so weiter. Und der hat ein echt interessantes Verhältnis zum Journalismus. Also wenn er der Meinung ist, dass da irgendwie Reporter gleichzeitig auch Fans sein müssen und diesen Verein auch nicht kritisch begleiten dürfen und so, dann weiß ich nicht genau, was der sich darunter vorstellt, was man macht als Journalist. Ja, also das ist ja kein hauseigene Sender hier, Bild oder was, ja. Das
Frankfurt TV, ja.
Eben. Also, natürlich, das lässt schon ein bisschen Stirnrunzeln zurück. Und insgesamt finde ich auch, ist die sportliche Entwicklung, also eher sogar, man war ja mit Topmüller nicht zufrieden, sonst hätte man ihn nicht entlassen. Da hat man gesagt, die Ergebnisse waren zwar weitestgehend okay und er ist ja auch in der vorigen Saison Vierter geworden, was die beste Platzierung am Ende der Saison in der Frankfurter Vereinshistorie ist. Dementsprechend hat er natürlich Erfolg auch vorzuweisen und trotzdem war man mit der Gesamtsituation, mit dem Spielstil nicht zufrieden. Ich finde, man muss bei Frankfurt immer noch ein bisschen so mit einkalkulieren, dass da eben oder in die Bewertung mit einfließen lassen, dass da eben auch sehr, sehr viel Qualität gegangen ist in den letzten Jahren, nie immer, ne? Ob es ein Kolomani war oder ein Marmoush oder wie auch immer, ein Etikett, ja, da ist extrem viel Qualität weg. Das kannst du am Ende, egal ob es ein Krösche ist, der einen Riesenjob macht, nach wie vor, auch wenn er jetzt mit Riera schon arg daneben gegriffen hat, das weiß er auch selber, glaube ich. Aber das kriegst du natürlich nicht Jahr für Jahr kompensiert. Und Johnny Burkhardt war ein sehr guter Ersatz, war leider ein bisschen verletzt, aber an den Zahlen erkennt man schon, dass der Frankfurt auf jeden Fall helfen kann. Bei Kalum Mwendo würde ich sagen, der hat sich noch nicht schlussendlich bewiesen oder vollends überzeugt, aber Der hat auch Qualität und vielleicht passt das ja im Zusammenspiel. Aber die Mannschaft ist insgesamt auch nicht gut zusammengestellt aktuell. Wie gesagt, ich finde trotzdem, Krösche macht einen überragenden Job. Ich glaube, der kann auch das Ruder wieder aus eigener Kraft rumreißen, weil er einfach die Expertise hat. Ist jetzt einmal ein schlechtes Jahr und jetzt braucht man halt einen neuen Trainer. Man braucht im Kader schon so einige Stellschrauben und dann kann man auch nächstes Jahr wieder angreifen, weil die Substanz ist da. Was ich noch interessant finde, ist das Verhältnis von Riera zu Mario Götze, wo er immer sagt, wir haben ein super Verhältnis, alles wunderbar. Und dann hat er unter seiner Regie bis jetzt 30 Minuten gespielt.
Ja, das ist, also ich muss generell sagen, so dieses Sein Charakter oder auch seine Ansichten oder wie man das auch betiteln mag bei ihm, die sind ganz schön komisch. Also das wirkt so maximal arrogant, aber ich weiß gar nicht, ob das mal Arroganz ist oder ob das was anderes ist. Für mich zeigt es halt einfach wieder, ein guter Spieler muss ich ein guter Trainer sein. Es ist, glaube ich, wieder mal ein Beispiel. Es zeigt auch, dass selbst ein Krösche, der eigentlich immer ein gutes Händchen bewiesen hat, auch mal auf Deutsch gesagt in den falschen Top greift. Ich sehe bei Frankfurt nächstes Jahr einen etwas größeren Umbruch. Ich glaube, da musst du mal wieder ein bisschen Augenmerk auf den Kader legen und auf das Ganze drumherum, um dann wieder anzugreifen. Ich bin mal gespannt, wer sich dann auf diese Stuhl setzen wird, weil Frankfurt ist ja nun jetzt auch nicht die kleinste Adresse. Die hat ja, das ist ja Mannschaft, die hat ja sehr viele Ambitionen oder beziehungsweise auch Möglichkeiten und Chancen, mal so ein verdammt geiles Jahr zu haben, wenn der Kader passt. Da sehe ich dann halt auch vielleicht mal einen geilen Trainer. Die Frage ist halt, wer ist auf dem Markt verfügbar und wer traut sich das zu oder wer hat da Bock drauf?
Ja, also Hoffenheim und Stuttgart sind definitiv in Schlagdistanz für Frankfurt.
Ja, das sage ich ja. Also du kannst halt locker mit der Mannschaft auch mal in die Champions League kommen. Oder du kannst halt locker auch mal im internationalen Geschäft, was sie ja in den letzten Jahren bewiesen haben, auch mal zumindest unter die letzten vier geraten. Also das ist halt viel Potenzial in diesem Verein. Der ist halt groß genug und erfolgreich genug gewesen in den letzten Jahren. Naja, und Geld scheinen sie ja eigentlich auch haben zu müssen.
Müssen sie eigentlich. Ich würde mich wundern, also weil wir ja bei Stuttgart gerade waren, zum Vergleich auch wegen dem direkten Duell jetzt, die haben es geschafft, vor 2 Jahren war es, glaube ich, von Brighton Hove Albion, Dennis Undaf für, ich meine, 28 Millionen waren es, an Land zu ziehen. Und das, die haben keine 100 Millionen Verkäufe, wenn ich mich richtig erinnere. Also wenn Frankfurt das nicht kann, dann frage ich mich, wo das Geld hingeht. So, die müssten in der Lage sein, 20, 30 Millionen für ein Spiel auf den Tisch zu legen. Zwar jetzt nicht dreimal im Sommer so, aber einmal müssten sie es können.
Ein Königstransfer sollte drin sein, ja.
Ja.
Ja, na, mal schauen. Ja, also bleibt, um auf deine Ursprungsfrage zu kommen, Stuttgart sehe ich, wie gesagt, in der Champions League. Die sind mir auch einfach zu stark. Da passt mir das Gesamtpaket zu sehr. Das würde natürlich bedeuten, dass Hoffenheim dann auf Platz 5 und Leverkusen, die ja sowieso sehr phlegmatisch sind in der Saison, auf der 6 verweilen werden.
Ich glaube auch, dass sich da nichts mehr dran ändert, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass alle drei ihre Heimspiele, oder Heimspiele sind es ja nicht, Hoffenheim spielt ja in Gladbach, aber
und Stuttgart in Frankfurt.
Richtig, also sind überhaupt keine Heimspiele. Dass alle drei ihre Spiele gewinnen, wollte ich eigentlich sagen. Das war darauf wollte ich hinaus. Heimspiele war Quatsch. Dass alle drei ihre Spiele gewinnen, weil eben auch die Gegner Hamburg, Gladbach und Frankfurt noch um die goldene Ananas spielen.
Ich bin ganz ehrlich, mich würde es nicht mal wundern, wenn sogar Leverkusen noch gegen HSV verliert. Würde mich auch nicht wundern.
Kann passieren. Aber stimmt nicht, goldene Ananas, Frankfurt ja nicht wirklich, weil da geht es theoretisch noch um die Conference League gegen Freiburg im Fernduell. Freiburg spielt zu Hause gegen Leipzig. Die wollen natürlich auch Conference League spielen, aber die wollen noch viel, viel mehr Champions League spielen nächstes Jahr.
Ja, das ist halt.
Und da ist die, also da sind die krasse Außenseite gegen Aston Villa, so, da können wir auch noch mal an anderer Stelle drüber reden. Aber die Frage ist halt, haust du da noch mal alles raus oder bist du im Kopf vielleicht schon woanders? Also ich kann mir schon vorstellen, dass Frankfurt als einzige Mannschaft jetzt in dieser Champions League Konstellation dann noch mal komplett ohne Handbremse spielt.
Also ich würde da mal den Uli Hoeneß zitieren, der das ja in den früheren Jahren immer bei Bayern gesagt hat. Und damit hat er in meinen Augen auch absolut recht behalten. Bundesliga ist ein Brot- und Buttergeschäft. Das sollte halt immer den größten Fokus genießen, weil damit generierst du die meisten Gelder und damit ebnest du den Erfolg für die nächsten Jahre. Bedeutet im Umkehrschluss, du solltest alles dafür geben, dass du Platz 7 verteidigst gegen Frankfurt, weil du dann somit dein internationales Geschäft für nächstes Jahr sicherst. Gerade jetzt dieses Europa-League-Finale gegen Aston Villa, das ist natürlich, also ich glaube, man kann nicht genug darüber reden und ich finde, man redet eigentlich viel zu wenig darüber.
Das stimmt, wir müssten mal wirklich nächste Folge dann auch im Hinblick auf die Finals Champions League und vor allem Europa League mal über Freiburg
absolut
eine größere Runde drehen. Ich denke, das sollten wir nächste Mal machen.
Ja, also was da gezaubert wird da im Schwarzwald seit Jahren, Jahrzehnten schon, das ist geisteskrank. Aber das ist halt ein fettes Brett, was du da zu bohren hast. Und klar, ich glaube, an Motivation, Engagement bei den Spielern wird es nicht fehlen. Egal, wie das Spiel jetzt nächstes Wochenende ausgeht, die werden alle so heiß sein. Die werden mit 200 Grad auf dem Platz stehen, weil die einfach Bock drauf haben. Aber ich glaube, Fokus sollte Platz 7 Verteidigung sein. Erstmal. Und danach kannst du immer noch dich 3 Tage lang in eine Eistonne legen und dann sagen, jetzt bin ich ready.
Ja, wobei sie natürlich da abhängig sind davon, was Freiburg macht. Freiburg ist ja aktuell 7. Also es wäre ja quasi die Behauptung von Platz 7, nicht die Behauptung, die Eroberung von Platz 7. Das heißt also, gewinnt Freiburg in Leipzig, können sie spielen, wie sie wollen. Aber vielleicht mit Leipzig geht es auch nicht mehr um viel. Die sind sicher 3., da geht nach oben nichts, da unten nichts.
Die können wahrscheinlich bei der 2. Kapelle spielen sogar. Ja, machen sie wahrscheinlich nicht, aber könnten sie.
Aber ich glaube, das ist weniger spannend, ehrlich gesagt.
Ja.
Also da ist dann schon eher spannend zu sehen, was ist. Übrigens, wenn Freiburg 7. bleibt, aber in die Champions, also die Europa League gewinnt,
dann rutscht Stinks nach, ne?
Nee, dann gibt es nächstes Jahr nicht keinen einzigen deutschen Starter in der Conference League.
Oh, das wäre ja auch eklig. Mhm. Das ist schade. Also ich gönn's trotzdem Freiburg, dass es schaffen, das Finale zu gewinnen. Also steht außer Frage. Aber das wäre halt schade für die nächste Saison dann, finde ich. Das ist irgendwie doofe Regelung, bin ich ehrlich.
Ja, irgendwie schon. Ja. Dann hast du aber 5 Champions-League-Starter dafür.
Ja,
So, dann würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall noch auf den Abstiegskampf gucken, der ja interessant ist. Es ist ja selten so, dass die letzten drei schon feststehen vom letzten Spieltag. Also, dass es quasi keine zwischen 15 und 16 sozusagen überhaupt keine Spannung mehr gibt, weil das einfach mittlerweile sechs Punkte sind und das ist lange durch das Thema, letzten Spieltag schon. Von daher muss man sagen, dass die letzten drei vom letzten Spieltag feststehen, an sich ist, haben wir selten so. Was wir noch nie hatten, und zwar seit Bundesliga-Gründung, dass die letzten drei Mannschaften am letzten Spieltag punktgleich in den Spieltag gehen. Und da kann man sagen, gäbe es jetzt keine Relegation, wäre das völlig egal, weil die wären alle sicher abgestiegen. Jetzt haben wir Spannung, weil wir Relegation haben. Es geht also darum, wer, und da müssen wir gleich nochmal über Heidenheim reden, wer schafft es, auf den Platz an der Sonne, also den Platz 16, inklusive Relegation dann zu springen und eventuell noch nicht sicher abzusteigen. Und im Moment Wolfsburg mit dem besseren Torverhältnis, die sind drei Treffer besser als Heidenheim-Pauli. Heidenheim hat ein paar Tore mehr erzielt als Pauli, deswegen ist Heidenheim 17. Und brisant wird es eben, weil Wolfsburg gegen Pauli spielt. So, und mehr geht nicht. Und dass Heidenheim überhaupt noch dabei ist, ist ein absolutes Wunder.
Das ist, ja, das ist, glaube ich, auch darüber redet man eigentlich viel zu wenig.
Ja, aber das war ja nicht abzusehen. Wir haben die mit Abstand.
Heidenheim war klinisch tot.
Absolut. Wir haben die im Februar oder im Januar als sicheren Absteiger deklariert, weil der Kader einfach zu schlecht ist. Da waren wir uns mehr einig als alles andere. Wir waren selten so einig. So, ja, jetzt holen die aus den letzten 7 Spielen 3 Siege, 3 Unentschieden. Die holen aus den letzten 7 Spielen 12 Punkte. So, jetzt kommst du. Was machen wir damit? Die kommen mit einem unfassbaren Rückenwind an. Die spielen jetzt gegen Mainz. Mainz zu Hause auch noch. Da wird das Stadion, auch wenn es sehr klein ist, aber das wird brennen. So, und Pauli gegen Wolfsburg spielen gleichzeitig einfach ums Überleben. Es könnte nicht spannender sein da unten.
Ja, und das, also auch da, was Frank Schmidt irgendwie da schon wieder geschafft hat im Laufe der Saison jetzt, in den letzten Monaten, Wochen, das muss mir mal einer erklären in einer ruhigen Minute, das verstehe ich nicht. Er selber hat ja meint, das Schlüsselspiel war damals gegen Leverkusen, das Unentschieden war das, glaube ich.
3-3 haben die gespielt nach 0-2
Rückstand, ja. Genau, das war so das Schlüsselspiel und da ist irgendwas ist da passiert, dass irgendein Knoten hat sich da gelöst. Und daran sieht man mal, dass der Kader vielleicht doch nicht zu schlecht war, sondern dass da irgendwie die Verkopfung vielleicht zu groß war. Fakt ist aber, das ist eine Konstellation, die kann man gar nicht mehr feiern und das ist kein größeres Märchen, was es schon wieder hier irgendwie geschrieben werden kann. Für wen ich da in der Konstellation bin und wie das ausgehen soll, das brauche ich dir nicht erzählen, das weißt du, glaube ich.
Bist für Heidenheim.
Ich bin klar für Heidenheim. In der Dreierkonstellation ganz klar für Heidenheim.
Ja, ich auch.
Heidenheim soll gewinnen, Wolfsburg, Pauli unentschieden.
Einfach bitte Pauli und Wolfsburg weg und dann ist alles gut.
Genau.
Heidenheim, dann wieder Relegation gegen Elversberg, würde ich lustig finden. Wie letztes
Jahr. Ja, genau.
Ich bin da schon der Meinung und da bleibe ich bei, der Kader ist deutlich zu schlecht für die Liga. Aber ja. das ist halt der Faktor Frank Schmidt und da sieht man einfach, was für ein unfassbar guter Trainer der Mann ist. Er hat es eben geschafft, nach diesem Spiel, dieses 3-3 gegen Leverkusen, wo es ja von, also es, sie haben es irgendwie geschafft. Es gab keinen Anhaltspunkt in dem Moment, dass man nicht dran glaubt. Er selbst hat ja gesagt, es fällt ihm schwer, noch dran zu glauben. Aber er hat es geschafft, dass diese Mannschaft nicht stirbt. Also, dass da immer noch so eine kleine Flamme lodert, weißt du? So, wo so ein Lagerfeuer, was man nachts hat brennen lassen und morgens wachst du auf und da ist so eine kleine Glut in der Mitte. Und dann musst du halt schnell nochmal Holz reinwerfen, damit die nicht ausgeht. Und das hat er geschafft. Das hat er einfach, und das kann er einfach, ne? Der ist jemand, der ist nahbar, der ist menschlich, der kann die richtig ansprechen. Der ist auch fußballerisch kein schlechter Trainer. Also der hat auch taktisch was auf dem Kasten. Das ist einfach ein richtig, richtig, richtig guter Trainer. Und mit dem Spielermaterial, was er da hat, da würden andere Trainer, also die hätten da keine 10 Punkte mitgeholt. Ich sag's dir ehrlich, ich halte diese Mannschaft für wirklich nicht gut. Auch wenn sie sich ein bisschen verstärkt haben, ne, mit Tsivtsivadze oder auch Ibrahimovic und so, das sind schon Spieler, wo man sagt, okay, die bringen gewissen Impact, jetzt ist auch Dingschi zurückgekommen, aber insgesamt reicht der Kader, also beileibe nicht aus, um normalerweise erste Bundesliga zu spielen. Das kannst du vergleichen. Die haben keinen Elmala wie Köln, die haben kein Tabakovic wie bei Gladbach, die haben keinen Vera wie der HSV, die haben keinen Amiri wie Mainz, weißt du, was ich meine? Das haben die alles, ja. Die haben nicht einen einzigen, wo man sagt, oder keine Ahnung, lass es ein Eriksen bei Wolfsburg sein oder weiß auch ein Amura oder so.
Da fehlt so dieser Unterschiedsspieler oder dieser oder Unterschiedstalent
Stay,
oder so.
Stay bei Bremen oder so, so einer, wo du sagst, okay, der zieht die halt, der carried die. Hast du nicht. Das ist alles so irgendwie ein Niveau, wo du sagst, so gutes Zweitliganiveau eigentlich, ne? Und ob es ein Schöppner ist, ein Schleusener oder wie sie alle heißen, nicht Schleusener, ist es ja gar nicht, wenn ein Schöppner ist oder ein Pieringer oder ein, das ist alles Maloney oder weiß der Kuckuck. Das ist alles so ein, ja, du, eigentlich sind das eher Zweitligaspieler. Und dass er das schafft, daraus, dass die nicht sterben, weißt du, dass die hinten raus nicht mal am 27. Spieltag oder am 26., dass die nicht sterben einfach. Dass er sagt, in dem Moment, wie wir hier einen Punkt holen, Alter, geht das wieder, weißt du, irgendwie, dann sehen wir, wir können hier punkten, so, dann lass uns nochmal punkten und dann gewinnst du plötzlich und dann hast du einen Lauf. Und dass das überhaupt möglich ist, das ist geisteskrank einfach. Das ist so geil. Selbst wenn die jetzt absteigen sollten, dann haben die trotzdem, ich meine, 26 Punkte muss man ja auch mal das Kind beim Namen nennen, das ist echt nicht viel. Dass die überhaupt noch in der Verlosung sind, das ist auch nur Wolfsburg und Pauli zu verdanken, dass die genauso beschissen sind. Also, dass Werder Bremen mit 32 Punkten sicher mit 6 Punkten Vorsprung gerettet ist, das ist eine Schande.
Das stimmt allerdings. Ja? Und nicht nur Werder Bremen, da kommen noch, da gesellen sich ein paar andere Vereine dazu, die nicht viele Punkte geholt haben. Weißt du, was ich aber gern mal sehen würde wollen, wie Frank Schmidt eigentlich mal bei einem Team ist als Trainer mit ein bisschen mehr Möglichkeiten, mit einem stärkeren, qualitativ besseren Kader, was der damit reißen würde. Das würde mich echt mal interessieren.
Ja, mal schauen. Der hat ja blicken lassen, dass er seinen Vertrag auf jeden Fall erfüllen wird bei Heidenheim. Der geht bis 2027, also nächstes Jahr
sitzt er an der
Seitenlinie. Und dann ist halt die Frage, ob er da hier seine Bar auf Mallorca oder was er da machen wollte, aufmacht.
Eine Bar auf Mallorca.
Irgendwie sowas. Oder ein Café oder so. Ich glaube, der wollte eine Bar oder ein Café auf Mallorca aufmachen. Also irgendwie sowas Wildes wollte der. Das ist so sein kleiner Traum, den er eigentlich hat.
Okay.
Ob er das dann macht, ich meine, der ist ja jetzt auch keine 40 mehr, ne? Der hat also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel als Trainer. Ich meine, der ist ja auch schon 18 Jahre oder was bei Heidenheim. Oder ob er sagt, Mensch, also Angebote aus der ersten Liga wird er kriegen.
Definitiv.
Ob man sagt, ja, gucke ich mir an, so, ne, je nachdem, was dann frei ist. So Frankfurt zum Beispiel könnte ich mir vorstellen.
Bremen, Köln, das sind alles Vereine, die wollen, glaube ich, nicht Nein sagen zu einem Frank Schmidt.
Obwohl man natürlich auch sagen muss, so eine familiären Strukturen, wie das gewachsen ist in Heidenheim, ja auch mit ihm und Jochen Seiler oder wie der heißt, das sind schon Strukturen, die sehr, sehr intim sind, glaube ich, so. Also innig, nicht intim, sondern innig, die so, ja, du weißt, was ich meine.
Ja, legit. Ja,
die fassen sich jetzt nicht an, aber die reden halt.
Da hoffe ich doch.
Die so innig sind, dass sie sich so gut kennen, dass man natürlich dann auch erstmal sich ein bisschen zurechtfinden muss. Er ist ein guter Trainer, aber es kann natürlich schon sein, dass er diese Atmosphäre auch ein bisschen braucht. Und der hat ja natürlich einen Status dort, den er bei keinem anderen Verein haben wird.
Es ist sehr organisch gewachsen und alles, ne? Ich finde, der beste Beispiel dafür oder der größere Bruder davon ist Freiburg. Auch sehr organisch gewachsen, sehr familiär, sehr für sich. Du hast da nicht viel Spektakel. Da gibt es nicht jedes Mal die Bild vor der Haustür und so. Also das ist schon.
Sind so spannendes Arbeiten, finde ich. Da hast du recht, die kann man sehr gut miteinander vergleichen. Und bei Freiburg sieht man ja, was gute Arbeit über. Das ging ja schon los vor Streich. Das ging ja mit wie ist er denn damals?
Ja, ich habe das Gesicht vor Augen.
Nicht Funke, Finke, Volker Finke. Mit Volker Finke damals in seinem Strandkorb. Mit Volker Finke ging das schon los. Der ja auch schon, weiß ich nicht, 15 Jahre Trainer da war oder so.
Ja,
Finke war ja auch für 14, 15 Jahre Trainer dort, dann 12 Jahre, glaube ich, Streich. Also die haben ja in den letzten, also solange wie ich lebe, hat Freiburg ja gefühlt nur 3 Trainer gehabt.
Und das heißt schon was, du bist ja doch nicht mehr der Jüngste.
Ja, ich glaube, das stimmt nicht ganz, aber Finke war auch sehr, sehr lange da.
Das lässt sich da raus hin. Du bist da beim Recherchieren immer ganz gut. Das kannst du nebenbei auf jeden Fall mal machen. Dickerchen, aber was ich dich mal fragen will, weil ich gerade so die Tabelle vor mir habe und ich sehe es halt wieder, so, da sehe ich halt ein neues Logo, prangt mich an, weil wir gerade auch VfL Wolfsburg als Thema hatten. Man geht jetzt wieder zurück zum alten Logo.
Ja, ich habe recht, Entschuldigung. Es gibt nur 3 Trainer.
Ja, siehst du?
Also nee, es gibt genau genommen 4 Trainer, weil zwischen Finke und Streich ein Trainer war.
Wer denn?
Ja, das hätte ich dich jetzt gerne gefragt, aber offensichtlich weiß es nicht.
Ich überlege gerade mal, zwischen Finke und Streich.
Ja, der
war nur ein Jahr oder so, ne?
Ja, der hat dann nicht geklappt und dann kam Streich. Ein Jahr
Warte. Ich glaube, das hat auch ein bisschen Knatsch gehabt. Da gab es ein bisschen Ärger.
Das darfst du nicht googeln jetzt.
Nee, das google ich auch nicht. Ich komme nicht also drauf.
Volker Finke war von 1991 bis 2007. Und dann kam ein Jahr ein anderer und dann kam Streich und der war dann, glaube ich, 2 Jahre.
Ja, und der ein Jahr war, da gab es ein bisschen Ärger und der wollte eigentlich gar nicht aufhören, aber man hat den quasi.
Ja, der hat sich das damals mit den Willis und so auch ein bisschen. Robin Dutt, mein Bester.
Ach, Dutt. Nee, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Robin Dutt war der Nachfolger von Finke. Und dann kam Streich. Also 4 Trainer haben sie seit in den letzten 35 Jahren.
Krass eigentlich, ne?
Ja.
Und dann gibt's Vereine, die hätten in den letzten 34 Jahren 76 Trainer gehabt oder so. Also Wahnsinn.
Ja, Hertha, Schalke, Hamburg.
Ja, genau.
You name it, Köln.
Und den Schalke hatte ich gerade so ein bisschen im Kopf.
Ja, du Hertha, wie gesagt, auch Hamburg. Also ich krieg ja, wenn ich die Trainer aufzählen sollte, die nach Lucien Favre kamen, da reden wir nicht von 1991, da reden wir ja von 2009. Ja, weiß ich nicht. Also kann ich dir ein paar nennen, aber da vergesse ich auch die Hälfte.
Ja. So, jetzt sag mir mal, Dickerchen, warum geht man mitten in der Saison, kurz vor Ende der Saison, mit sofortiger Wirkung zum alten Logo wieder zurück? VfL Wolfsburg, jetzt mit diesen Ziegeln.
Na, ist ein Mitgliederentscheid, ne? Dass man diese Burgdinger da, wie heißen die? Nicht Ziegel, sondern Zinnen, ne?
Zinnentürme.
Ja, dass man diese Burgzinnen, das ist ein Mitgliederentscheid. Die wollten das gerne haben, das hat man jetzt wohl so entschieden. Und dann hat man eben das mit sofortiger Wirkung umgesetzt. Ich glaube, also ich gehe mal davon aus, ähnlich wie es bei Hertha war, werden die jetzt eine Mitgliederversammlung gehabt haben. Auf der Mitgliederversammlung wurde entschieden, dass das Logo von Wolfsburg diese Burgzinnen da beinhalten soll. Und dann muss sich der Verein, ist ja daran gebunden dann.
Ich muss sagen, ist schöner.
Wenn die Satzung so aussieht, man hat natürlich trotzdem nicht das alte Logo wieder genommen, sondern man hat im Grunde genommen dieses alte W von damals mit diesen Burgzinnen.
Mit dem neuen Design genommen, ne?
Mit einem genau bisschen modernen, schlichteren Design umgesetzt. Hat jetzt auch einen neuen Farbton bekommen, ist nicht mehr so hellgrün, sondern eher ein dunkles Grün. Ist ein deutlich schöneres Logo, also ist eine Verbesserung, 100%.
Ja, sehe ich auch so. Ist auch so. Bringt trotzdem nicht mehr Tradition. Aber egal, darum soll es nicht gehen.
Ja, ist ja interessant, ne? Also, das Ding ist, das finde ich immer lustig, muss man mal kurz sagen, dieses Thema Traditionsclub so, ne? Weil, also, klar, 1899 Hoffenheim ist jetzt auch kein Traditionsclub, sagt man ja, weil es ja Dorfclub und dann kam Geld und so. Und das Gleiche sagst du ja über Bayer 04 Leverkusen, die ja auch 1904 gegründet wurden und so weiter und so fort. Im Grunde genommen können sie kein Traditionsclub werden, aber das Thema ist jetzt zu groß, um es aufzumachen, aber trotzdem. Im Grunde genommen können sie kein Traditionsclub werden, weil sie das Geld von einem falschen, also weil sie falsches Geld bekommen.
Ja,
die Tradition das kann keine Tradition werden, weil sie falsches Geld, weil die sind 30 Jahre Erstliges, Leverkusen ist 40 Jahre Erstliges, weißt du, was ich meine?
Ja. So. Ich weiß, wo die Reise jetzt hingeht, was du sagen willst damit.
Und dann denke ich mir halt so, also ich nehme jetzt mal ein blödes Beispiel, aber Energie Cottbus würdest du ja als Traditionsclub nennen, die sind 66 gegründet worden, weißt du, was ich meine?
Das ist richtig.
So, Hertha BSC war über 70 Jahre alt, als sie gegründet wurden.
Ja, ich glaube, also.
Man wird kein Traditionsclub, weil das Geld von der falschen Ecke kommt.
Ja, also bezogen auf die Zeit und auf die Gründung und auf das, Und die Historie, sind das eigentlich Traditionsclubs im klassischen Sinn?
Mhm.
Bloß wir assoziieren damit natürlich, dass diese, nehmen wir mal jetzt Wolfsburg, diese 30 Jahre Erstliga, da würde ich meinen Arsch drauf verwetten, auch wenn ich es nicht weiß. Wenn es diesen Konzern nicht gegeben hätte, wären das nie 30 Jahre geworden.
Brauchst du gar nicht machen, wäre nicht passiert. Aber jetzt frage ich mal andersrum. Ist Manchester City jetzt kein Traditionsclub mehr, weil sie waren ja immer einer, aber weil sie jetzt, das, weißt du, was ich meine? Also ja, kann man das dann den...
Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Kann man den Traditionsstatus verlieren,
wenn man das falsche Geld bekommt, wenn man ihn mal hatte?
Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich gebe dir, also, es ist ein Traditionsclub, Punkt. Da ist irgendwann jemand gekommen, der hat das Geld mitgebracht.
Ja.
Aber in meinem Kopf, wenn ich so von meinem Gefühl her gehe, sagt mein Hirn nicht oder mein Herz oder was auch immer, meine Fußballseele sagt nicht, City ist ein Traditionsclub. Also das hat,
ja, aber ist ja ein Todestraditionsclub.
Ich weiß, aber dieses Gefühl, das ist jetzt rein esoterisch. Weil
die waren schon in der Premier League, da gab es noch keine Besitzer und sonst was.
Absolut, ich bin bei dir. Aber es hat durch diese Übernahme der Investoren, hat es bei meinem Fußballgefühl diesen Marker, dieses Attribut Traditionsclub verloren. Auch wenn das völliger Quatsch ist. Aber einfach nur vom Gefühl her. Und deswegen wird dieses Gefühl dafür auch sorgen, dass ein VfL Wolfsburg, solange es da von VW in irgendeiner Art und Weise unterstützt wird, nie dieses Attribut der Traditionsclub bei mir bekommen wird. Aber das ist eine rein Gefühlssache. Sachlich betrachtet ist es auch ein Traditionsclub. Punkt.
Ja, muss man eigentlich sagen, ne?
Ja, aber bei Fußball geht halt alles über die Emotion und die Emotion sagt halt dann was anderes.
Interessant. Ja, müssen wir ein anderes Mal vertiefen. So, jetzt aber nochmal Butter bei die Fische. Wie geht's aus? Wer kommt in die Relegation? Wer steigt ab?
Relegation? Also die größte Chance hat der VfL Wolfsburg, das muss man leider so sagen. Pauli ist ja völlig am Ende jetzt auf den letzten Wochen. Deswegen sehe ich da eigentlich schon fast einen Sieg von Wolfsburg. Das Einzige, was halt vielleicht so ein bisschen reinspielen könnte, ist, wenn Heidenheim in seinem Spiel relativ früh führt und dieses Gerücht oder diese Info macht sich breit im Stadion und dann kriegt man Muffensausen und wird ein bisschen nervös. Das könnte vielleicht helfen, dass Wolfsburg und Pauli sich schwer tun. Aber wenn ich es in Prozente sagen müsste, zwei Drittel von 100% hat Wolfsburg den Matchball bei der Konstellation. Ist leider so.
Ich sehe es wie du. Ich glaube, Wolfsburg gewinnt. Ich glaube aber auch Heidenheim gewinnt, aber es reicht dann eben nicht, weil das Torverhältnis leider kappen wird. Ja.
Ich nehme das Märchen natürlich anders gern, aber das.
Ich glaube auch, dass Wolfsburg das machen wird und in die Relegation geht. Oh. Weil einfach auch Pauli unterirdisch schlecht ist, um das mal ganz kurz zu sagen.
Die haben eine ganz beschissene Form auch gerade. Die fallen ja völlig auseinander.
Ja. Lass uns mal in die zweite Liga schauen.
Da wird es ja nicht weniger spannend, wie ich finde.
Da wird es nicht weniger spannend. Da haben wir das, was wir um die den Relegationsplatz haben, haben wir hier noch brisanter, weil es eben noch breiter gefächert ist. Wir haben ja auch drei Mannschaften hinter Schalke, die wir noch gar nicht zum Meister beglückwünscht haben. Das können wir auch noch machen. Ne? Schalke 04 steigt auf als Meister. Dadurch, dass wir letzte Woche keinen Podcast gemacht haben, haben wir es noch nicht sagen können. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind beide, glaube ich, das kann ich auch für dich sagen, sehr, sehr froh darüber, dass Schalke nächstes Jahr wieder erstklassig spielt. Dieser Verein gehört wie kaum ein anderer in die erste Liga.
Absolut. Also, wäre ich im Pott geboren, wäre Schalke-Fan. Das kann ich so hier, glaube ich, sagen.
Ja, das habe ich auch schon mal gesagt. Wäre ich ein Kind des Ruhrgebiets, wäre Schalke. Deswegen definitiv herzlichen Glückwunsch und ich freue mich darauf, Schalke nächstes Jahr in der ersten Liga zu sehen. Und danach, und das haben wir gerade gesagt, auch drei Teams, der nächste Dreikampf, aber es geht eben nicht nur um Relegation oder nicht, sondern es geht um direkten Aufstieg, Relegation oder Platz der Verlierer, erster Platz der Verlierer, vierter. Ja. Und zwar im Duell Elversberg-Hannover-Paderborn. Und wenn wir uns jetzt mal den nächsten Spieltag angucken, also genauso vorgehen, dann können wir sehen, Elversberg spielt zu Hause als momentan Zweiter, der mit dem besten Torverhältnis auch deutlich, also die Torverhältnisse sind deutlich auseinander, Elversberg plus 22, Hannover plus 16, Paderborn plus 12. Da wird, also über das Torverhältnis entscheidet sich die Nummer hier höchstwahrscheinlich nicht mehr. Elversberg zu Hause gegen Preußen Münster. Preußen Münster ist sicher abgestiegen. Und dann haben wir Paderborn gegen Darmstadt, die im Moment eine sehr schlechte Form haben, haben die letzten 6 Spiele nicht gewonnen, aber immerhin trotzdem eine solide Zweitligasaison gespielt. Und dann haben wir noch, lass mich kurz gucken, genau, Hannover in Nürnberg, für die es um nichts mehr geht, die im gesicherten Mittelfeld stehen. Und ja, wie gehen wir da ran? Wie analysieren wir das?
Ja, Elversberg macht jetzt das zweite Jahr in Folge einen brutalen Job und haben, glaube ich, auch den leichtesten Gegner auf dem Papier jetzt am letzten Spieltag. Ich glaube, das lassen die sich auch nicht nehmen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Münster richtig zerlegen werden. Münster ist abgestiegen, Elversberg will hoch. Also ich glaube, das setzt auch nochmal andere Kräfte frei. Mehr Motivation geht schon gar nicht.
Aber Elversberg kriegt halt 3 Stück von Fortuna am letzten Spieltag, nachdem sie 5-1 gegen Paderborn gewinnen. Das ist eine Wundertüte.
Das stimmt, das habe ich so ein bisschen in der Konferenz gesehen. Da muss man aber auch sagen, es war ein absolut beschissenes Spiel von Elversberg, aber ich sehe einen ganz klaren Klassenunterschied zwischen Düsseldorf und Preußen-Münster, auch wenn Düsseldorf eine richtig räudige Saison spielt. Aber ich sehe auf Platz da trotzdem noch einen Unterschied in der Qualität. Und der Spielverlauf war auch maximal ungünstig. Die haben sich halt von dem Eigentor da nicht richtig erholt und ich glaube, so einen Ausreißer hast du halt mal. Aber dieses Spiel gegen Münster lässt sich Elversberg nicht nehmen. Also ich glaube, die rasieren die da 3-4-0 und dann hast du da den Platz 2 vergeben. Und das zweite Jahr in Folge mit so einer Leistung, das wird tendenziell auch immer belohnt. Deswegen glaube ich nicht, dass da noch was anbrennen wird. Also alles andere würde mich maximal überraschen, bin ich ehrlich. Und als dritten sehe ich klar eigentlich Hannover. Hat auch das vermeintlich leichtere Duell gegenüber Paderborn. Bei Nürnberg geht es um nichts mehr. Die lassen die Saison austrudeln. Hannover, da geht es um alles. Wir sagen eigentlich schon seit einem Jahr fast, dass Hannover so mit dem besten Fußball spielt in der Liga. Und das haben sie zum Teil dann auch. Und das werden sie auch, also diese Qualität werden sie da auf den Rasen bringen. Und dann setzen sie sich gegen Nürnberg durch. Und Paderborn muss auswärts, das ist übrigens auch noch ein kleines Handicap in Anführungsstrichen, auswärts gegen Darmstadt ran. So, ich meine, bei Darmstadt geht auch um nichts, aber das ist halt keine Mannschaft, die diesen letzten Spieltag herschenken wird. Dafür sind die Ambitionen zu groß und da wird doch deine Fußballerstolz zu sehr angekratzt. Und du kannst als Darmstadt ja auch sagen, ich habe euch die Tour vermiest. Ne? Also das geht ja, das ist ja auch eine kleine Motivation irgendwo. Gilt zwar für alle Gegner, aber von der Konstellation und von der Qualität ist für mich auch da 1-3, so wie es jetzt auf der Tabelle zu sehen ist, kann man einfrieren in meinen Augen und wird doch nächste Woche sich so bestätigen. Bin ich ehrlich gesagt ziemlich überzeugt von.
Also auf dem Papier würde ich dir da auch überall recht geben. Ich gehe auch mit. Ich glaube, Elversberg gewinnt relativ souverän gegen Preußen Münster. Ich habe, und ich krieg's nicht begründet, weil du sagst ja alles richtig, ne? Also auswärts in Darmstadt ist definitiv schwieriger, glaube ich, als zu Hause gegen Nürnberg. Ne? Also es geht um nichts mehr. Ich habe das Gefühl, dass Darmstadt aber irgendwie losgelassen hat. Also ich glaube, die sind ein bisschen gebrochen jetzt durch den geplatzten Traum, wobei die ja lange auch mal Erster waren und so und viel auch Zweiter und so. Ich glaube, die sind ein bisschen gebrochen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Paderborn in die Relegation geht und Hannover auf 4 landet.
Oh, das wäre, es wären.
Ich glaube, mein Tipp ist, Paderborn zieht das Ding in Darmstadt.
Okay.
Und Hannover tut sich schwer. Da geht der Kopf an, da funktioniert nicht viel. Nürnberg spielt befreit auf. Haben eine vernünftige Saison gespielt, glaube ich. Den Ansprüchen wahrscheinlich ein bisschen hinterher, aber auch nichts Grobes sich geleistet. Ich glaube, die werden befreit ausspielen. Klose wird die nochmal motivieren, wird vielleicht ein bisschen schon mal nochmal einen reinbringen, der hungrig ist, der sich beweisen will. Ich glaube, bei Hannover wird es irgendwie blockieren. Da hat es ja auch schon oft blockiert. Wenn man rein nach dem Spielerischen geht, ist es immer noch fußballerisch die beste Mannschaft der Liga. Die dürften gar nicht Dritter sein jetzt. Die müssten eigentlich Erster oder mindestens Zweiter sein und sicher durch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird wahrscheinlich ausverkauftes Haus sein.
Definitiv.
Ich glaube, denen geht irgendwie die Lampe da oben an und die spielen unentschieden.
Also, das ist kein unrealistisches Szenario, ne?
Ich glaube, die spielen unentschieden. Also, das ist mein Bauchgefühl, sagt Hannover unentschieden gegen Nürnberg und Paderborn zieht das Ding und am Ende heulen die sich die Augen aus.
Das wäre halt dann so eine Tragödie, die es halt auch im Fußball nicht nur einmal gegeben hat. Also, klar, möglich. Absolut möglich.
Das wäre ja auch langweilig, wenn die Champions League so einläuft, wenn der Abstiegskampf so einläuft.
Ja, natürlich.
Also, weißt du? Ich kann das, und das ist schon einfach, das glaube ich schon wieder nicht. Das ist schon alles auf dem Papier, so jedes einzelne Spiel für sich kann man schon so sehen.
Es ist halt so ein bisschen Buchmacherquote gerade.
Bei Eingangs Frankfurt-Stuttgart sehe ich noch so ein bisschen anders, weil kann schon passieren, dass Frankfurt da nochmal was mitreden will zu Hause. So haben wir drüber gesprochen, kann aber auch gut sein, dass die so einlaufen. Und buchmachermäßig alles für sich gesehen wird das, ist ja schon alles so stichhaltig, ne? Trotzdem, wenn du immer auf den Verfrühten setzt und auf den Spieltag, dann gewinnst du auch nicht. Also es gibt immer eine Überraschung irgendwo. Und ich muss also nicht der Überraschung wegen, dass ich das jetzt sage, sondern ich glaube wirklich, dass mein Gefühl sagt mir, ich glaube, Hannover hat zu viel Kopf. Und die blockieren sich selber, weil, wie gesagt, die müssten rein spielerisch schon lange aufgestiegen sein. Und ich glaube, die schaffen es nicht, weil sie halt zu oft blockiert haben und zu oft sich dann, ich glaube auch nicht, dass ein Verein ist, der so krass Brechstange dann hinten raus kann, wenn es eng wird und so. Deswegen, ich glaube, Nürnberg wird den ein Bein stellen und Paderborn spielt dann gegen Wolfsburg in der Relegation, was sicherlich jetzt nicht die attraktivste Relegation ist, wenn ich ehrlich bin.
Nee, das ist richtig. Auch im Hinblick auf die Bundesliga der nächste Saison hätte ich lieber eine Hannover in der Relegation, die sich dann auch durchsetzen. Das wäre mir lieber, wenn ich das Gesamtbild dann mal so betrachte. Aber ja, also ich gebe dir recht, rein theoretisch, ich mache gerade Buch mit der Buchhalter-Calls so. Das ist halt alles schön auf Quote getippt hier gerade bei mir. Aber
wenn du so fühlst, dann ist es ja auch okay.
Genau.
Aber ich glaube,
ich meine nur,
dass es nirgendwo eine Überraschung gibt.
Ich kann deine These verstehen, weil dann der Fußball hat es ja regelmäßig bewiesen, dass es halt nicht immer so kommt, wie es aussieht.
Eben. Ja, ja, und dann haben wir noch einen Abstiegskampf. Und da reden wir dann über, ja, im Prinzip, glaube ich, kann man sagen, Magdeburg steigt nicht mehr ab.
Nee, glaube ich auch nicht.
Die haben 39, das sind 3 Punkte Vorsprung vor Bielefeld. Die müssten ja alle vorbeiziehen. Das wird nicht passieren. Also reden wir mal maximal noch von Dresden. Das Interessanteste geht eigentlich los bei Braunschweig. Braunschweig spielt gegen Schalke, da weiß man, ich glaube, die sollten langsam mal ausgenüchtert sein und ich glaube auch nicht, dass die, wenn die Meisterschale in Empfang nehmen, das mit einer desaströsen Leistung machen wollen vor eigenem Publikum. Ich glaube schon, dass Schalke sich da zusammenraufen wird, dass die nochmal einen ordentlichen Auftritt haben, zumal die ja auch eben vielleicht nicht unbedingt so krass in den Meisterschaftskampf, in den Abstiegskampf greifen wollen. Und du hast vor allen Dingen das Spiel, das interessanteste Spiel da unten. Du hast halt das direkte Duell zwischen Fürth und Düsseldorf. Die sind 3 Punkte auseinander mit einer Tordifferenz von 5. Das heißt, also Fürth müsste die schon ordentlich zerjucken, damit die direkt vorbeiziehen können. Also das ist schon sehr, sehr unrealistisch.
Ja, das sehe ich nicht.
Oder sie müssen halt hoch gewinnen und Braunschweig muss gegen Schalke noch höher verlieren. Ich weiß nicht, ob Schalke jetzt dann so eine 5-0 macht oder sowas. Das glaube ich auch nicht unbedingt. Und da hast du im Fernduell noch Bielefeld gegen Hertha, die sich ja dann auch befreien können, weil Fürth kann ja auch für Bielefeld spielen. Wenn gewinnt Fürth, Bielefeld gewinnt auch, bleibt Fürth zwar höchstwahrscheinlich 17. Aber Bielefeld würde mit Düsseldorf und gegebenenfalls Braunschweig die Plätze tauschen. Was machen wir da draus?
Also ich sagte erstmal, Bielefeld wird zu Hause gegen Hertha gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Fürth wird nicht gewinnen. Also Fürth ist bodenlos. Auch das Spiel gegen Hertha, das war ja Schmerzensgeld, was man sich da angucken musste.
Ja, die haben 29 Schüsse und schaffen es kein Tor. Also ein Tor haben sie am Ende gemacht.
Also
die hätten ja 5 Stück machen können. Ich hab's
gesehen. Ich auch. Bloß halt nicht im Stadion. Das hat mich ja maximal provoziert. Also bin ich ehrlich, das ist ja.
Hast du ja liegen lassen, ey.
Und deswegen glaube ich auch nicht, dass da was bei rumkommt. Ja. Wenn aber Bielefeld gewinnt und Düsseldorf gewinnt und Braunschweig, da gebe ich dir recht, wird gegen Schalke verlieren, weil die wollen einen ordentlichen Abschluss, gerade zur Meisterschaft. Feier. Da wird Braunschweig in die Relegation wandern. Das Team übrigens, wo wir vor ein paar Wochen noch gesagt haben, was du am ehesten in der Relegation haben willst, wenn du mit Cottbus in die Relegation gehst.
Also, das, also würdest du immer noch lieber nehmen als Bielefeld?
Tja, so. Ja. Ich glaube, ja.
Boah, ich nicht, Alter.
Weil ich halte sehr, sehr viel von Mitch Kniert, der genau in solchen Do-or-Die-Spielen eine Mannschaft auf Kurs bringt. Emotional, das brauchst du beim Relegationsspiel auch. Und wenn du spielerisch vielleicht begrenzt bist, kommst du halt über die Emotionalität, über den Einsatz. Und Mitch Kniert, da bin ich ehrlich, ich feiere den Trainer. Der macht einen überragenden Job in meinen Augen dort. Auch wenn das jetzt diese Saison jetzt nicht so danach aussah, in manchen Teilen. Aber in dem Relegationsspiel möchte ich ihn nicht als Trainer haben, weil ich glaube, der kann wie ein Wollitz, kann der halt eine Mannschaft entzünden für zwei Spiele. Deswegen bin ich eher bei Braunschweig als Gegner. Ach, davon mal ab, dass ich nicht in die Relegation will, weil dann sterbe ich hier sowieso drei Tode.
Können wir gleich nochmal drüber reden. Also ich glaube auch, ich glaube auf gar keinen Fall, dass Hertha das Spiel gewinnt, sagen wir es mal so. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie einen Punkt holen. Ich sehe aber auch tendenziell einen Bielefelder Sieg. Bei Fürth gegen Düsseldorf muss ich ehrlich sagen, oh, da bin ich 50-50, ey. Ich halte von beide sind Müll.
Da hast du recht. Die Frage ist bloß, wer ist der größere Müll?
Wahrscheinlich Fürth.
Ja, das denke ich nämlich auch. Ich glaube, so Düsseldorf ist ein bisschen selbstbewusster jetzt durch den Sieg gegen Elversberg.
Also, was Bielefeld natürlich hat, und das ist ein Faustpfand, die haben halt mit Abstand das krasseste Torverhältnis. Die haben halt einfach -3, der Rest hat so -17 oder schlechter. Das heißt, die sind bei Punktgleichheit halt, egal was passiert, immer vorne. So, ja. Das heißt, holen die einen Punkt und Braunschweig und Düsseldorf verlieren, dann gehen ja beiden vorbei. Und bleiben vor Fürth. Also die können ja dann einfach mal easy peasy so auf 14 auch rutschen. Mit einem Unentschieden, wenn beide anderen verlieren würden. So, dann würde Fürth auf 17 bleiben, trotz Sieg, wäre dann punktgleich mit Düsseldorf und Braunschweig. Düsseldorf wäre dann 16. Je nachdem, wer höher verliert, Braunschweig und Düsseldorf teilen sich ja das gleiche Torverhältnis im Moment. Boah, das ist halt so. Also weißt du, das Ding kann ja auch sein, Bielefeld spielt unentschieden, Fürth und Düsseldorf, Düsseldorf Braunschweig. Und Braunschweig verlieren, aber Braunschweig verliert höher als Düsseldorf, dann ist Braunschweig auf einmal 16.
Ja, also auch da unten gibt es viele wilde Konstellationen.
Das
ist ja,
also das finde ich sowieso das fast das Undurchsichtigste, weil es eben dieses direkte Duell gibt, obwohl ich sagen musste, also Fürth ist schon, glaube ich, sehr abhängig davon, was Hertha macht. Also da geht es, glaube ich, tendenziell nur noch um Platz 16. Die sind sehr abhängig davon, was Hertha macht. Holt Hertha hier, also gewinnt Hertha nicht, sind die abgestiegen, kann man eigentlich sagen.
Mm. Definitiv.
Von daher würde ich mich da mal auch drauf festlegen, dass Fürth abgestiegen ist. Und dann ist Bielefeld wahrscheinlich gerettet. Und dann geht es halt da noch, nur noch darum, was macht Fürth in Düsseldorf. Wie gesagt, Fürth wird trotzdem absteigen, selbst beim Sieg. Und was macht Braunschweig? Von daher sage ich, wir haben in der Relegation die Fortuna aus Düsseldorf.
Boah, das wäre, also, wer auch immer in der dritten Liga Relegation reinrutscht, das ist ein Brett.
Das willst du nicht.
Nee, das willst du wirklich nicht.
Das willst du nicht. Aber das siehst du, zum Glück hast du, oder das heißt zum Glück, man kann es ja am Ende auch nichts dran ändern, kann sich nur später ärgern, aber du weißt zumindest in dem Moment schon, wer dann in der dritten Liga die Relegation also
ja,
erreicht
hat. Ja, das stimmt. Ne?
Das steht dann in dem Moment schon fest, weil die am Samstag schon spielen. Gucken wir nochmal dritte Liga?
Ja, gerne doch.
Weil da will ich dich ja gleich noch festnageln.
Ekelpaket. Weißt du das? Ekelpaket.
Da will ich ja gleich noch deinen finalen Call hören vom letzten Spieltag. Da kannst du dir, das will ich jetzt nochmal wissen. Ich weiß, dass du dich das schwer tust, aber ich will jetzt Pistole auf die Brust noch wissen. Was passiert nächste Woche um 13:30 Uhr?
Also nächste Woche um 13.30 Uhr werde ich schon bei Minute 1 voll geschwitzt sein und mit 160er Puls auf der Couch stehen. Du weißt ja, wir haben gestern schon drüber geredet. Ich hasse dich für diese Frage, jetzt schon.
Du weißt, dass sie kommt, weil du dich drum windest.
Ich, Genau. Und das ist das Problem. Ich habe letzte Saison, gab es einen Punkt, da habe ich an den Aufstieg geglaubt. Dann wurde er mir auch ziemlich doll weggenommen. Der wurde mir die Relegation am letzten Spieltag weggenommen. Jetzt stehen natürlich die ganzen Sterne ein bisschen anders für uns. Wir haben Matchball. Wir müssen, Tennis erreicht sogar ein Unentschieden, wenn die anderen Konstellationen nicht übertreiben. Also Duisburg darf jetzt Viktoria Köln nicht irgendwie 5-6-0 abschießen. Dann reicht auch kein Unentschieden mehr. Ja, also.
Aber Duisburg müsste, ich weiß jetzt nicht genau, das ist ja danach geschossene Tore. Geschossene Tore ist Cottbus auch besser. Also sie müssten bei einem Unentschieden 4-0 gewinnen.
Genau, sie müssten mindestens 4-0 gewinnen. Ich glaube nicht, dass sich Viktoria Köln abschießen lässt. Ein kleiner Side-Fact, habe ich heute in einem Podcast gehört. Lobinger, den man ja gekauft hat von Viktoria Köln, wenn Duisburg aufsteigt, gibt es für Viktoria Köln nochmal extra Kohle. Das heißt, wenn sie sich abschießen lassen, würden sie dafür sorgen, dass sie noch mehr Geld kriegen. Aber das macht Viktoria Köln nicht. Ich glaube, das wurde mal gestreut von irgendwie einem Essener oder so, damit hier ein bisschen Unruhe herrscht. Ja, Cottbus zieht das Ding. Ich lege mich fest. Aber wenn das Cottbus nicht das Ding zieht und wir am Ende Platz 4 sind, dann schreib mir nicht. Ich schwör's dir bei Gott, dann schreib mir nicht.
Dann sitzen wir hier nächste Woche Mittwoch und analysieren dich nochmal. Ja,
genau. Ja, das sehe ich uns dann auch ganz nüchtern und sachlich betrachtet. Ne?
Kannst du mir mal schildern, was da passiert ist.
Woran hattet ihr liegen? Erklär doch mal.
Vierter geworden. Was ist da genau passiert? Also das Ding ist, ich kann das verstehen. Ich würde mich, weil mir einfach auch der Arsch auf Grundeis geht und weil einfach man will im Grunde genommen nicht drüber nachdenken, es auf sich zukommen lassen und einfach beten, dass es gut geht. Ich kenne das.
Genau.
So, man will gar nicht, aber nochmal, was passiert da? Wer spielt wie? Du kannst das viel besser erklären. Ich sag mal, ich gebe dir mal eine Stütze. Ich glaube, dass Rot-Weiß Essen gegen Ulm gewinnt.
Ja,
so, dann
ich glaube sogar sehr deutlich.
So, damit, also ich bin mir sehr, sehr sicher, es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass man mit einer Niederlage aufsteigt. Das glaube ich schon mal nicht.
Nein.
Ich glaube, dass definitiv Essen gegen Ulm gewinnt und ich glaube auch, dass der MSV gegen Köln höchstwahrscheinlich gewinnen wird.
Siehst du, und das glaube ich zum Beispiel nicht. Also ich fange sogar noch eine tiefer an. Rostock wird Saarbrücken möbeln, war rein theoretisch haben die rechnerisch noch eine Chance, in die Relegation zu kommen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie den richtig sauer geben.
Das glaube ich auch. Das wird 3-4-0 werden. Also die werden nicht wissen, wo oben und unten ist. Einfach nur, weil sie es können. Das haben sich auch, glaube ich, wieder tausende Rostocker angemeldet, die nach Saarbrücken fahren. Das wird ein Fest. Rot-Weiß Essen macht ihre Hausaufgaben. Die werden, auch da wird es so ein wirklich ganz stabiles 3-0 gegen Ulm geben. Die werden sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
Obwohl Ulm unentschieden jetzt gegen Osnabrück, aber gut, die sind definitiv aufgestiegen. Ne? Da geht's okay.
Da geht's halt wirklich um nichts mehr.
Absteiger gegen sicheren Aufsteiger, okay, hast recht.
Ja? Und Essen ist halt einfach so, wenn man sich die komplette Saison anguckt oder die letzten Wochen, da ist schon maximal Qualität. Und Konstanz auch. Also da sind weniger Ausreißer, wo du sagst, was ist da denn passiert.
Wie gegen Cottbus zum Beispiel.
Genau. Das ist halt so, da mussten sich wirklich jetzt ein bisschen schütteln, aber ich glaube, diesen Sträuben werden sie ziehen.
Aber, das gehört zur Wahrheit, nachdem sie gegen euch verloren haben, haben sie danach gegen Saarbrücken und dann auch nochmal 6-1 gegen VfB Stuttgart verloren. Ich muss ehrlich sagen, mich hat es eher gewundert, dass sie jetzt ausgerechnet gegen Ferl, die eine Top-Offensive haben, 1-0 gewonnen haben und da die Kurve gekriegt haben, dass es hier überhaupt noch um was geht für Essen. Also ich habe ehrlich gedacht, dass Essen sich verabschiedet hat. Die hatten 64 Punkte und dann wäre der Ofen aus gewesen.
Ja, hat mich auch gewundert, aber ich glaube, also da hat man wirklich gerade so noch die Kurve gekriegt, dass man zumindest bis zum letzten Spieltag irgendwie mitreden kann. Beim MSV Duisburg bin ich mir ehrlich gesagt, also Viktoria Köln war schon immer eklig zu bespielen. Die machen eine super Arbeit dort, die haben eigentlich eine gute Mannschaft und
die spielen auch ewig dritte Liga, ne?
Die spielen ewig dritte Liga und ich bin auch ehrlich, das letzte Spiel, da hat Duisburg ja gegen Aue gespielt, 0-0. Das war, also da kann Aue auf Holz klopfen, dass sie einen überragenden Torwart hatten. Und auch davor das Spiel gegen uns, gegen Cottbus, das hätte auch ein Unentschieden sein können. Das waren jetzt keine überragenden Auftritte, wo ich sage, yo, also die sind da, so wie ich jetzt bei Essen rede, ne, so kann ich aktuell nicht über Duisburg reden. Essen, da gibt's für mich klar einen Auslöser. Die haben eine ganz, ganz ekelhafte Niederlage gegen uns bekommen und mussten sich irgendwie 2 Wochen erstmal irgendwie wiederfinden. Das kann ich erklären. Aber Duisburg, Das Cottbus-Spiel war schon nicht wirklich gut. Und noch dazu hat der Schiri auch ein bisschen mitgeholfen, aber darüber wollen wir nicht reden. Dann Aue war, da hat man definitiv, da hätte man gewinnen müssen. Also müssen, hat man aber auch nicht geschafft, weil es auch qualitativ nicht gereicht hat und weil man verschwenderisch war. Und jetzt kommt Viktoria und das ist halt der maximale Druck. Der lastet natürlich auf allen drei, ne? Also ist ja nicht so, dass wir die Coolen von aus dem Osten sind. Aber ich habe so ein Bauchgefühl, dass du über ein Unentschieden nicht hinauskommen wirst bei Duisburg. Das würde nämlich wieder bedeuten, dass Essen auf Platz 3 rutscht und Duisburg draußen bleibt. Und wir ziehen natürlich das Ding gegen Regensburg. Ich hab's jetzt gecallt, jetzt muss es kommen. Ansonsten melde ich mich krank. Ganz lange.
Glaubst du dran?
Ja, ich glaube dran. Diese Mannschaft hat mehr als verdient und das ist, wenn man sich die letzten Monate anguckt, fällt es mir schwer, eigentlich ein Argument dagegen zu finden.
Ich habe heute was ein cooles Ding gelesen. Und ich fand das gar nicht, also das hört sich super cringe an, so, aber ich finde, das ist gar nicht so ab. Da wurde Wollitz als Lausitz-Mourinho bezeichnet. Weil er halt so Mourinho-esque quasi so komplett den Druck von der Mannschaft nimmt. Ne? Also alle All Eyes on Me. Ich sorg bei jeder PK für irgendeinen Spruch. Sei es gegen den Schiri, gegen den Gegner, gegen die Journalie, gegen sonst wen. Ich habe einfach so zu meckern, dass wir überhaupt nicht gar nicht erst über die Mannschaft reden, sondern irgendwelche anderen Themen machen und wie gesagt, das Special One mäßig. So, und ich fand das echt ein krasser Vergleich, weil das hat ja Mourinho auch oft so gemacht, dass er versucht hat, immer wenn der Druck auf der Mannschaft war, das wegzunehmen, auf sich zu schütten. Er hat ja auch gesagt, so egal, was die Jungs jetzt brauchen, wenn sie einen vollen Rucksack brauchen, dann gebe ich ihnen den, wenn sie einen leeren Rucksack brauchen, damit sie mehr laufen, dann mache ich den leer, so weißt du? Es geht nur noch um den Kopf. Der ist jetzt eine Woche lang Psychologe.
Das glaube ich auch,
genau. Der ist eine Woche nur Psychologe. Da geht es ein bisschen Renegation, ein bisschen wieder warm machen, vielleicht nochmal einmal Gegneranalyse hier und da, du musst da anlaufen. Das war's. Nur noch Kopf mit jedem Einzelgespräche führen. So, wie, was denkst du, wie fit bist du? Hast du Angst? Hast du keine Angst? Was brauchst du? Wie geht's dir?
Ja.
Und ich glaube.
Ist ein schöner Vergleich, ehrlich gesagt.
Ich glaube, dass Pele Wollitz da sogar deutschlandweit wahrscheinlich Top 10, Top 15 ist. So, wollen wir jetzt nicht größer machen. Aber ich glaube, dass das seine Stärke ist. Dieses Zwischenmenschliche, dieses Verstehen, wie die Leute denken. Das ist kein Gagliola, weißt du, das kann er halt.
Ja.
In die Köpfe rein und verstehen und ein Ohr haben und so. Und dass die Jungs auch im Zweifel für ihn durch das Feuer gehen. Und deswegen, also wir werden eine Mannschaft erleben von Energie Cottbus, da bin ich mir zu 100% sicher, die haben das Messer alle zwischen den Zähnen. Die werden aber auch die Hose gleichzeitig voll haben.
Definitiv.
Also die haben das Messer zwischen den Zähnen und die Hose voll. Und ich glaube aber, dass du hast halt Zigerci wieder, du hast Borgmann wieder da. Du hast immer noch einen guten Stürmer vorne drin, der 18 Mal oder was getroffen hat. Das reicht. Die gehen hoch und die gehen, glaube ich, sogar einigermaßen unspektakulär hoch. So 2-0 oder so.
Mhm.
Ja, das ist mein Tipp.
Sind übrigens 22 Tore aktuell, Erik Engert.
22 sogar.
Ja. Und ich bin da voll bei dir, was auch Wollitz angeht. Auch über den redet man, glaube ich, manchmal zu wenig von dem, was er eigentlich macht. Man redet immer über seine spektakulären PKs und Aussagen. Aber was er da so aufgebaut hat in den letzten Jahren, das ist, darüber kannst du eine eigene Doku senden. Und wenn der aufsteigt, dann steht der direkt neben Eduard Geier. Da kannst du gleich zweiten Sockel hinknallen und mit ihm drauf. Das ist absolute Galionsfigur geworden, absolut Geschichte schreibt er da. Also das kann man gar nicht beschreiben. Ja, also ich ich brauche dir nicht über meine Gefühlslage erzählen, wie es mir geht. Mir geht es eigentlich von super glücklich zu total beschissen immer.
Ist ja auch viel interessanter, nächste Woche über deine Gefühlslage zu reden.
Da also entweder sitze ich hier und heule so, dann kannst du mich trösten zu anderthalb Stunden lang.
Ja, oder sitzt nochmal so da, weil es nämlich in die Relegation geht. Dann
ja, aber Digga,
hat sich nichts geändert daran.
Da muss ich mir scheiß Windeln kaufen, wirklich. Also darüber will ich nicht reden. Ja, also mein Call ist, wir ziehen das Ding. Jetzt auch schönes Jahr zum 60. Geburtstag, ist halt Jubiläumsjahr auch. Das wäre cool. Wir haben jetzt auch das Geld von Brandenburg bekommen, vom Sportminister. Gegen Wiesbaden hat er den Check überreicht, die ersten 1,6 Millionen.
Für Stadion?
Für Stadion zur, ja, zum ja, Unterheimer Farbe. Ja, Modernisierung ist ein großes Wort. Standhaltung.
Für 1,6 Millionen kriegst du natürlich jetzt nicht so viel, aber ich denke mal, um die größten Mängel zu beseitigen. Vor allem musst du ja auch, ich weiß gar nicht, ob das auf dem Spiel steht, aber ich glaube, das ist nicht ganz sicher, dass sie keine Zweitliga-Lizenz für das Stadion bekommen, ne?
Also doch, die ist schon erteilt worden mit Auflagen.
Mit Auflagen, ja, siehst du, ja. Dafür brauchst du Geld. Ja.
Ja. Du hast halt das Thema auch jetzt VAR, Torlinientechnik, ne, das kommt jetzt alles. Dahingehend musst du ja aufrüsten. Du musst definitiv von scheiß Rasen wechseln. Du hast, die Medienräume sind zu machen. Das Flutlicht ist zu erneuern. Und keine Ahnung, was da noch kommt. Also, das eine oder andere Klo braucht vielleicht immer eine neue Fliese wieder. Und, das eine oder andere Geländer muss vielleicht immer wieder irgendwie gestrichen werden oder was auch immer.
Da gibt's schon Kleber gut zu tun. Dran, da sind noch die Kleber dran von Corona-Zeiten. An welchem Klo man stehen darf und an welchem nicht.
Ja, Mann. Also, Da ist wirklich noch viel zu tun. Ich
mal wieder auf, wenn ich da bin.
Ja, das stimmt.
Ja, ich sag mal so, wir hatten uns eigentlich auf die Agenda geschrieben, noch kurz über den Rückblick Champions League zu reden und Ausblick aufs Finale. Ich finde es aber gerade richtig schön, so aufzuhören, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir die Bundesligen, die drei, abgearbeitet. Und wir haben ja auf jeden Fall noch eine Folge in der nächsten Woche, wo wir über alles das reden, was entschieden wurde. Und dann haben wir ja den DFB-Pokal und dann hätten wir noch eine Folge vor dem Champions-League-Finale. Also es ist noch sehr, sehr lange hin, wo wir auch nochmal vielleicht über Bayern gegen Paris reden können, beziehungsweise jetzt dann über Stuttgart gegen Bayern und eventuell Arsenal gegen Paris. Deswegen würde ich fast sagen, lassen wir es dabei, oder?
Sehr, finde ich gut. Ist ein schöner Abschluss. War nochmal ein richtig schöner Bundesliga-Talk. Ja, jetzt ist noch schöne kurze Woche, da kann man sich mental nochmal aufs Wochenende freuen, aufs lange Wochenende. Viele werden ja Brückentag haben.
Ich hab morgen schon frei.
Das ist schön für dich. Ich hasse dich. Krass. Krass. Ich arbeite freitags übrigens auch, aber im Homeoffice.
Da bin ich auch frei.
Schön. Ja, ganz ehrlich, ey. Naja, was soll ich dazu sagen? Es gibt halt welche, die gehen für März arbeiten, es gibt auch welche, die gehen nicht für März arbeiten. Entscheide du, in welcher Gruppe du bist.
Also wenn ich denn mal arbeiten gehe, dann gehe ich für mich arbeiten in erster Linie. So viel kann ich dir versprechen.
Gut, dann wünsche ich allen eine schöne Woche. Genießt den Feiertag. Treibt dich so wild. Wir haben noch einen Bundesligaspieltag, den müsst ihr ja mitkriegen. Das Wochenende der Entscheidung. Und dann hören wir uns nächste Woche in hoffentlich entspannter und gelassener Gefühlslage. In diesem Sinne, macht's gut.
Ich wünsche euch auch viel, viel Spaß bei den ja dann auch Spielteilen, die ja was ganz Besonderes haben, weil sie alle zusammen ausgetragen werden, also bei den riesengroßen Konferenzen dreimal. Viel Spaß beim Nägelkauen, sofern euer Verein dann noch in der Verlosung um eine Entscheidung dabei ist. Und dann hören wir uns nächste Woche, nämlich nicht Dienstag, sondern Mittwoch wieder. Macht's gut!
Ich schlag den Ball lang!